Manchmal braucht es eine Kopfnuss, wenn das Leben mal aus der Bahn gerät. Willkommen bei Kopfnuss. Ich will gehört werden. Ich bin Sabine Herford und ihr hört den Podcast des AWO-Kreisverband Harz. Heute bin ich bei Gudrun. Bei uns ist auch die Bezugsbetreuerin Anke Fechner. Sie begleitet Gudrun im Alltag und jetzt wird uns Gudrun ein bisschen was über sich selbst erzählen. Warum brauchst du im Alltag Unterstützung?
Ich bin 60 Jahre alt, bin vor 8 Jahren ganz schwer seelisch erkrankt und habe 2 Jahre lang in einer Wohnung gelebt, bin nicht mehr rausgegangen, nur wenn dringend notwendig zu Ärzten, um Rezepte, Medikamente zu bekommen. Ansonsten war ich 2 Jahre lang komplett nur zu Hause. Ich habe weder Körperpflege gemacht, noch was gekocht. Ich habe gegessen, irgendetwas. Ich hatte manchmal über eine Woche lang meine selben Sachen an. Gemerkt, selber habe ich von all dem nichts. Für mich war das ein Normalzustand. Ich bin dann aber durch eine ganz bestimmte Situation aus dieser Situation herausgekommen und habe dann gemerkt, was eigentlich mit mir los ist. Dann habe ich mich in professionelle Hände begeben und von da beginnt meine Odyssee der Gesundwerdung wieder. Und ich muss sagen, es war ein ganz, ganz harter, traumatischer Weg. Das kann ich so sagen, ja. Ich habe dann meinen damaligen Wohnort verlassen und habe 1 Jahr lang bei einer Freundin gewohnt. Die Freundin kenne ich über 25 Jahre. Und als ob das so sein sollte, war sie diejenige, welche die mir wieder auf die Füße geholfen hat. Aber ohne das hier machst du, dies hier liest du, dies hier tust du, da gehst du hin, tu dies nicht, tu das nicht, mach jenes nicht. Das gibt es bei ihr nicht. Ich durfte dann 4 Monate bei ihr wohnen, habe angefangen, ihre Literatur zu lesen. Meine Freundin da ist Rechtsanwaltsgehilfin, so heißt das heute. Das macht sie schon ihr Leben lang. Ich kam dann nach einem ganz, ganz schwierigen Weg hier wieder zurück nach Blankenburg. Blankenburg ist meine Geburtsstadt. Ich bin hier groß geworden mit 5 Geschwistern. Ich habe hier einen neuen Psychiater bekommen, eine neue Psychotherapeutin bekommen. Eine ganz, ganz tolle Frau, die wirklich weiß, was sie macht. Habe hier 4 Monate in einer Klinik verbracht und dort habe ich Frau Fechner kennengelernt. Und die Leute von der AWO, die werden dem zugeteilt, dem Patienten. Dort gibt es auch noch jemanden von der Sozialhilfe. Also im Krankenhaus gibt es immer Sozialarbeiterinnen, die sprechen mit jedem Patienten dort. Frau Fechner kam dann auch, hat sich vorgestellt, hat mir dann berichtet von ihrer Arbeit, wofür das hilfreich sein könnte. Ja, und die Sozialarbeiterin hat mir auch geholfen, meine Wohnung hier zu behalten. Ja, und dann hatte ich erst eine Kollegin von Frau Fechner, die Frau Bollmann. Und die waren 1 Stunde in der Woche hier. Und da konnte man alles erzählen, was einen bedrückt. Wir haben zusammen Anträge ausgefüllt. Wir haben Telefonate haben sie für mich geführt, weil ich war vor 8 Jahren noch nicht in der Lage. Ich konnte nicht mal in ein Geschäft gehen. Wenn ich vom Geschäft die Tür aufgemacht habe, habe ich schon geweint, ich musste wieder rausgehen. Ich habe heute noch Probleme, einkaufen zu gehen. Also ganz oft gehe ich rein, pack Sachen in den Wagen und wenn das dadurch stressig wird, viele Leute sind oder Kindergeschrei oder was auch immer, was gerade an meinem Nerv zerrt, dann lasse ich den so stehen, wie er ist und gehe raus. Ja, und ich weiß nicht, ob es interessant ist, warum ich so geworden bin.
Doch, natürlich. Was war der Auslöser, dass Sie angefangen haben, sich zu Hause zu verstecken und zu isolieren?
Also ich hatte meinen ersten Ehemann an meine beste damalige Freundin verloren. Ich war selbstständig 12 Jahre, bin noch in 2 Schichten arbeiten gegangen. Und mein damaliger Mann war zu Hause durch einen Unfall. Der war also schon Frührentner oder wie immer das hieß. Ja, und da kam automatisch die Scheidung dann. Aber nach dieser Scheidung habe ich mich eigentlich recht gut zurechtgefunden und habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt. Und als ich den kennengelernt hatte, wurde ich krank. Fast wöchentlich hat mich irgendeine andere Krankheit heimgesucht. Ja, und dann hatte ich eine der Diagnose Krebs, wurde operiert, eine Schilddrüse. Ein paar Jahre später bekam ich dann nochmal eine Krebsdiagnose, Gebärmutterkrebs. Und auffällig für mich war, wenn sie an Krebs erkranken, dann ruft sie die Ärztin an und bittet sie in die Praxis. Aber wenn es soweit ist, wissen sie eigentlich schon, was ist. Und wir sind dann zusammen dorthin gegangen, mein damaliger Mann und ich. Und ich saß, er hatte die Hände auf meinen Schultern. Und die Ärztin hat dann gesagt, tut mir leid, aber sie haben Krebs, Gebärmutterkrebs. Und da merkte ich, wie bei meinem Mann die Hände von meinen Schultern glitten. Und das sollte bedeuten, dass er mit dieser Krankheit nicht umgehen konnte und hat mich obendrauf verlassen. Das hieß, diese Krankheit, der Partner weg. Sie denken, sie haben das Gefühl, sie müssen ganz laut schreien. Ihre Gedanken würfeln wirklich wie ein Würfel durch den Kopf. Sie wissen gar nicht, was sie denken sollen, wohin sie denken sollen, was sie machen sollen. Sie fühlen sich wirklich wie ein 4 Wochen altes Baby. Aber ich habe einen Engel auf Erden, meine Freundin, die jetzt immer noch für mich da ist, wo ich jederzeit lachen kann. Sie besucht mich einmal im Jahr, leider wohnt sie in Bayern, ich habe dort auch gewohnt. Mein Ex-Mann hatte ein ganz komisches Leben, der hatte eigentlich ein zweites Leben, ja, so ein zweites Ich. Und das war für mich richtig, richtig grausam. Dadurch, dass ich diese 2 Jahre, wo ich nicht draußen war, das war bei ihm passiert. Ich habe dann in Leipzig gewohnt, der hat die ganze Post aus dem Postkasten geholt, hat sie aufgemacht, in seinen Rucksack gesteckt. Welche Frau guckt beim Mann in den Arbeitsrucksack? Auf jeden Fall war das alles so schlimm, dass mal jemand geklingelt hat, wollte den Strom abstellen. Ich brauchte dann das Auto, da kam ich raus, da war auf dem Auto so ein oranger Zettel vorne geklebt. Da war die Steuermarke ab. Es hat mir so einen Schaden angerichtet, dass ich wirklich fast 8 Jahre in extremer Angst gelebt habe. Daraus hat sich auch dieses Zeitproblem entwickelt. Ich habe immer gedacht, wenn du irgendwo zu spät hinkommst, das bringt dir nur Probleme. Ja, wie eine Rechnung nicht bezahlen, dies nicht machen, das nicht machen, unpünktlich sein, bringt immer Probleme. Das war richtig, richtig schlimm. Das war extrem, ja, Frau Fechner? Und Frau Fechner macht das Gott sei Dank heute noch so. Ich rufe dann an oder schicke eine Nachricht, sie kommen 5 oder 10 Minuten später. Dann merke ich richtig, wie meine Energie wieder fließen kann. Aber wenn ich zur Uhr gucke, dann stockt alles in mir. Ja, und dieser Fluss ist nicht mehr da. Und dann komme ich in so eine Tränenauflösung. Manchmal hält die den ganzen Tag dann an. Ich konnte zum Beispiel keine Ämterwege mehr erledigen. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ja, ich musste dann nach Wernigerode, musste hier hin, musste zu Amtsärzten und ich konnte das nur in Begleitung machen. Ich konnte das einfach nicht alleine. Ich habe Gott sei Dank eine liebe Familie, die dann hin und wieder für Einkäufe für mich da sind. Entweder kommen sie mit oder ich kann per WhatsApp meine Einkaufsliste durchgehen, dann kriege ich das auch nach Hause.
Ich wüsste gerne noch, was die Situation war, die die Änderung herbeigeführt hat.
Also das Ausschlaggebende für mich war, meine Freundin, ich hatte sie damals angerufen und Einfach so. Mein Ex-Mann kam vormittags vom Brötchen holen, was weiß ich, der hatte Spätdienst und sagt, du, wir müssen reden. Am Wochenende davor war er zu einem Klassentreffen und ist auch über Nacht geblieben und hat am Samstag gesagt, mach's gut, Schatz, ich liebe dich bis morgen. Dann war morgen, also Sonntag, und es war nichts mehr so, wie es vorher war. Weil dort hat er mir dann gesagt, als wir reden müssen, was glaubst du, was ist? Und ich habe auf Anhieb gesagt, was ist eine andere? Ja, woher ich das wüsste? Das spielt bestimmt keine Rolle mehr. Das war so 11 Uhr vormittags. Dann habe ich das erstmal verdauen müssen. Habe um 14:45 meine Freundin angerufen, die 600 Kilometer von hier weg wohnt. Und habe gesagt, Patty, kannst du mich holen? Andreas hat eine andere Frau. Dann sagt sie, gib mir bitte 10 Minuten, ich rufe dich zurück. Auf jeden Fall rief sie zurück und hat gesagt, Gundi, ich habe jetzt nur noch meinen Friseurtermin umgeschmissen und noch einen anderen. Ich bin morgen um 15 Uhr bei dir. Das war eigentlich in dem Moment noch nicht so wirklich. Das ist ganz schön schwierig zu erklären. Ich war damals die Liebende, er war der Verlassene. Das heißt, der Liebende ist der Verletzte. Der denkt ganz anders wie der, der sagt, ich habe eine andere. Von dem fällt sofort eine Last ab und sagt, puh, das ist raus. Ja. Und ich habe, warum auch immer, wahrscheinlich schon vorgeschädigt, ganz anders reagiert, als er erwartet hat. Also man erlebt diese Situation wie durch einen Nebel. Bis das an ihrem Ohr ist, ist durch den Nebel eigentlich alles weg. Und dann funktioniert man nur noch am nächsten Tag. Kam natürlich meine Freundin, Punkt 15 Uhr. Ich habe sie schon gesehen durchs Fenster. Und wie ich sehe, ausgestiegen ist aus dem Auto, mich sieht, da sagt sie, du hast mich so viele Jahre angeschwindelt, bei dir ist gar nicht alles in Ordnung. Ich war sowas von runtergekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, es kennt jeder Familie Flora, die so Gummistiefel anhatten, die Frau eine Kittelschürze, von der Frisur gar nicht zu reden. So habe ich ausgesehen, so habe ich mich gefühlt, aber unbemerkt. Ich habe es nicht registriert, weil ich war zuvor Geschäftsfrau. Ich hatte in Bayern 2 Videotheken. Ich kannte die Polizei ging ein und aus, der Bürgermeister, was weiß ich. Es gab niemanden, den ich nicht kannte in diesem Örtchen. Und ich muss sagen, das war vom Berufsleben her die schönste Zeit in meinem Leben. Obwohl ich nebenan noch in 2 Schichten arbeiten gegangen bin. Meine Tochter habe ich aufs Internat geschickt. Die wurde von Klosternonnen großgezogen. Hat mit 15 dann ihren ersten Freund kennengelernt. Jetzt ist sie fast 40 und die sind immer noch zusammen. Meine Freundin hat mich dann eingesackt und was ich mitgenommen habe, waren Ordner mit meinen Unterlagen. Ich hatte mir zu irgendeiner Zeit mal 2 richtig schöne Gesundheitsmatratzen gekauft. Da kam 1.000 Euro. Meinen Computer und dann eben noch einen Koffer mit Sachen. Das war alles ein Koffer. Und ich war froh, dass ich damals wie betäubt war, weil in so einem Lebensabschnitt sowas zu sagen, da ist mein ganzes Leben drin. Ich glaube, es gibt nichts Härteres für eine Mutter, für eine Frau. Auf jeden Fall sind wir ins Auto eingestiegen, sind nach Bayern gefahren und ich war überhaupt nicht anwesend so richtig. Und da meine Freundin berufstätig ist, ich durfte bei ihr alles benutzen, alles machen. Sie ist dann früh aufgestanden zur Arbeit. Ich muss auch irgendwann früh eingeschlafen sein. Und dann, als ich aufgewacht bin, habe ich was ganz, ganz Tolles erlebt. Und zwar bin ich aufgewacht, habe mich aufs Bett gesetzt. Und dann habe ich die Augen geschlossen und habe gedacht, lieber Gott, mach, dass das nicht vorbeigeht. Und zwar hatte ich ein Gefühl, als wenn ich über Nacht 100 Kilo abgenommen hätte. Ich saß auf dem Bett und war wie, ja, diese Last weg, diesen, so ein Ballast weg. Ich konnte natürlich nichts damit anfangen. Ja, es war einfach nur schön. Ja, und dann habe ich gewartet, bis meine Freundin von der Arbeit kam, habe ihr dann davon erzählt. Und sie hat mir dann gesagt, dass das eigentlich gut ist, was passiert ist. Im Leben habe ich ihr nicht geglaubt. Ich habe geglaubt, du kommst ohne diesen Mann nicht zurecht. Du schaffst das nicht. Ich habe wirklich, ich will es mal in Worte kleiden, als wenn in meinem alten Wohnzimmer wie so ein Riesendämon unter der Decke gehangen hätte und hätte mich im Bann gehabt.
Das war dann an der Stelle wahrscheinlich etwas, was du gebraucht hast, das mal zu hören, oder?
Es war lange so und es war widerwillig für mich. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass du ohne diesen Menschen dich so frei fühlst, dass du atmen kannst, dass du leben kannst. Und ich habe seit diesem Tag ein Morgengebet, ein kurzes Morgengebet, was ich jeden Morgen spreche. Und wenn ich das darf, würde ich das schnell
nur zu.
Und zwar spreche ich morgens, der Zettel ist mittlerweile 8 Jahre alt. Man sollte das wirklich aus reinem, ganzem Herzen sagen, nicht einfach dahin dudeln, sondern das wirklich fühlen, das wollen. Danke dafür, dass ich lebe, dass ich atme. Danke für diesen neuen Tag, der sich mir schenkt und mir zuruft. Mach das Allerbeste aus mir. Ich öffne mich für alle Geschenke dieses Tages und nehme sie liebend und dankend an. Und meine Freundin, wie die von der Arbeit kam, haben wir da schön drüber erzählt und hat sie gesagt, komm mal mit. Und da sind wir in ihr Arbeitszimmer gegangen. Ihr Arbeitszimmer war 4 Meter lang und so lang wie das Arbeitszimmer war, hatte sie dort sich ein Bücherregal anfertigen lassen. Und dieses Bücherregal war akribisch geordnet. So hat sie gesagt, hier ist alles, was du eigentlich brauchst. Nimm Bücher, welche immer du möchtest, sagt sie, deine Hand wird automatisch das richtige Buch herausziehen. Auf jeden Fall habe ich am nächsten Vormittag meine Hand dann ins Bücherregal und dieses Buch, was ich zuerst rausgenommen habe, das hieß Mutter Erde trage mich. Und es handelte von einer in Kanada lebenden Familie, die auseinandergegangen sind. Die Frau ist zu ihrer Freundin gegangen mit ihren beiden Kindern. Und was die erlebt hat, das hat mich so inspiriert und das hat mich so angesteckt, dass ich gesagt habe, das schaffst du auch. Ich habe dann angefangen, ein Tagebuch zu schreiben. Und zwar ein Online-Tagebuch, wo auf der anderen Seite geschulte Menschen sitzen, richtige Menschen, nicht irgendwelche, sondern wirklich welche, die wissen, boah, da könnte ein Suizidversuch hinterstecken, da musst du antworten. Und ich habe in dieses Tagebuch alles reingeschrieben, so wie ich mich gerade gefühlt habe. Und das ist unglaublich, was von diesen Menschen dort zurückkam. Auch diese Menschen haben, waren der Meinung, nach meinem Erzählen, es ist gut, was passiert. Und ich habe alle Hilfe angenommen, die ich bekommen konnte. Egal, was es war, ich habe alles angenommen. Aber wirklich peu à peu. Mit viel Weigerung, was damals noch schlimm war. Ich hatte fast 180 Kilo. Ja, ich habe Medikamente genommen. Ich bin froh, dass es heute nur noch die Hälfte ist. Und damit habe ich noch genug zu tun. Meine Freundin hat dann, wenn sie Feierabend hatte und auf dem Weg zum Parkplatz war, sagt sie, ich bin 10 Minuten da, stehst du unten angezogen, wir fahren an den Donau und gehen spazieren. Und mit 180 Kilo spazieren gehen, das ist nicht einfach. So, und dann habe ich angefangen spazieren zu gehen, von Bank zu Bank. Und da war dieser Wille schon, du schaffst das, du machst das. Was ich aus dieser Zeit auch mitgenommen habe für meine jetzige, für meine heutige Zeit ist, ich war so sehr mit mir selbst beschäftigt, dass nichts anderes in meinem Leben Platz hatte. Und weil ich diesen Weg dorthin gefunden habe und ein ganz klein bisschen weiß, wie man es machen könnte, möchte ich das nach außen tragen. Heute ist Gott sei Dank Frau Fechner da, die ganz, ganz viel ähnlich sieht, auch manchmal solche Dinge unternimmt, wo man sagt, ich gehe in die Natur, ich lebe gesund, bekomme von ihr ganz oft einen richtig tollen Blickwinkel. Und darum sage ich, jeder soll seine Frau Fechner haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zusammenarbeit mit ihr, die musste erst wachsen.
Ich würde auch gerne nochmal wieder ein Stück zurückgehen. Diese 4 Monate bei deiner Freundin, die waren ja irgendwann vorbei.
Ja.
Da musste es ja trotzdem irgendwie weitergehen. Du sagst, du hast alle Hilfe, die du nehmen konntest oder bekommen konntest, angenommen. Wie sah diese Hilfe aus?
Also die 4 Monate, wo ich bei meiner Freundin war, die waren sehr anstrengend. Ich hatte nach den 4 Monaten, ich war dann immer unterwegs, eine Wohnung zu finden, ist ganz klar. Weil ich hatte ja in diesen 4 Monaten, wie ich bei meiner Freundin noch gewohnt habe, damit zu tun, zu akzeptieren, dass ich nie wieder in mein Zuhause, ich mache jetzt immer so Hasenohren mit meinen Fingern, dass ich nie wieder in mein Zuhause zurück darf. Ich habe damals, wie gesagt, 4 Monate vorher meine Matratzen mitgenommen, meine Unterlagen, ein paar Sachen, habe den Schlüssel dort angehängt und musste eigentlich gehen. Und man belügt sich innerlich selber und sagt, ich gehe da wieder hin, das ist bald wieder gut. Nein, es wurde nicht wieder gut. Also nicht in diesem Wunschdenken, wo ich hin wollte. Ich wollte wieder zu meinem Mann. Aber ich habe dann eine Wohnung gefunden. Und als ich diese Odyssee los hatte, da habe ich angefangen zu respektieren, es ist mein Ex. Da erst. An dem Samstag sind wir ins Auto gestiegen, haben alles von mir eingepackt und sind in meine neue Wohnung gefahren. Und ich kann nur sagen, das ist ein Gefühl, das möchte ich in meinem Leben nicht wieder erleben. Mit 50 Jahren eine Wohnung aufzuschließen, die komplett leer ist, das war, ich weiß nicht, als ob sich der Erdboden auftut und man so einen Schritt in die Hölle macht. Es ist kalt, man fühlt sich völlig hilflos, man hat nichts von dem da, was man vorher hatte. Kein Foto, kein Nichts, kein gar nichts. Null. Nicht mal ein Stuhl. Aber ich hatte meine 2 Matratzen. Und da habe ich anfangs drauf geschlafen. Und ich musste am nächsten Tag dann zu diesem Abend und habe gesagt, ich habe eine Wohnung gefunden, aber ich brauche ja irgendwas zum Reinstellen, zum Benutzen, Stuhl, Tisch. So eine kleine Küche war dort drin. Und dann musste ich mit Patty in eine Einrichtung fahren. Dort bringen andere Menschen ihre Sachen hin, die sie nicht mehr brauchen, aber noch gut sind. Ich habe da vom Amt einen Zettel bekommen, wo drauf stand, dass mir zusteht, Wohnungseinrichtung und was man eben so braucht dort. Und ich kann euch nicht sagen, wie schlimm sowas ist, wenn man sich eine Wohnung einrichten soll, mit Dingen, die eigentlich schon eine Geschichte haben. Aber ich musste das holen, um irgendwie dort in dieser Wohnung leben zu können, um wieder einen Schritt zurück in ein normales Leben zu machen. Dafür war das einfach notwendig. Dann habe ich aufgehört, den Sachen nachzutrauern. Heute, fast 10 Jahre später, habe ich meine eigenen Sachen. Und so wie sie ist, gefällt es mir manchmal. Es ist noch nicht alles so, wie es sein soll, aber ich habe für mich gesagt, ich habe jetzt alles, was ich zum Leben brauche. Ich habe jeden Tag ein Dach über dem Kopf, ich kann jeden Tag was essen und ich kann jeden Tag in der Gesellschaft bestehen, da wo ich bestehen muss, in Form von, ich kann meine Miete zahlen, ich kann meinen Strom zahlen, ich kann alles, was ich brauche, zahlen und ich kann leben. Ich darf 2 wunderbare Hunde haben, die versorgt werden müssen und die 2 sind mein Ein und Alles. Und so hatte ich meine erste eigene Wohnung, die sich dann nach und nach gefüllt hat, aber mein Herz war nicht wirklich dort. Wenn eine Seele so arg verletzt ist und solche Sachen durchgemacht hat, wie solche Krankheiten, so ein Verlust und ich habe ja fast in dieser selben Zeit auch meine Tochter noch verloren, dann sage ich, ich kann nur Hilfe annehmen. Man muss das selber tun, man muss das selber wollen, man muss das an sich ranlassen, diese Hilfe, und sagen, jawohl, ich schaff das. Wenn man diesen Willen hat, dann funktioniert das auch.
Du bist ja dann irgendwann nach Blankenburg zurückgekommen, in deine Heimat. Hast hier eine Wohnung gefunden?
Ich war erst dort ein ganzes Jahr noch in Bayern. Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, wir haben wunderschöne Zeiten erlebt. Wir hatten uns wieder, meine Familie hat mich dann dort besucht, in dieser kleinen Wohnung. Waren dann auch erstaunt von meinem Aussehen, von meinem Auftreten. Das war eine ganz andere Schwester, die da stand. Und ich habe ja auch meine Krebsgeschichten durchgemacht ohne meine Familie, weil meine ältere Schwester hat ihren Schwiegersohn an Krebs verloren. Und wie ich das hatte, war meine Mutter gestorben. Die Beerdigung war, ich habe zur Beerdigung nichts gesagt. Ich hatte ja das noch alles vor mir. Ja, ich glaube, dass ich so nach einem Jahr so ein bisschen den Kopf über dem Wasser hatte. Nicht mehr unterm Wasser, sondern über dem Wasser. Aber man hat sein Zuhause verloren. Ich war nicht zu Hause. Ich wollte wieder ein Zuhause haben. Ja. Und darum habe ich gesagt, ich komme nach Hause und meine Geschwister haben diese Wohnung hier gefunden. Ja, ich habe die Wohnung sofort bekommen, was mir damals ein bisschen schleierhaft vorkam. Meine Schwester sagt, du brauchst keine Möbel mitnehmen. Sagte, dass hier Abreisende aufbauen, da zahlt sie dich. Ja, diese Küche hier war drin. Ich weiß gar nicht, meine Matratzen mussten wieder hierher nach Blankenburg. Was habe ich denn noch mitgenommen? Meine Schlafcouch, ich hatte ja kein Bett, eine Schlafcouch. Und was eben so Kleinigkeiten sind, was ich so angesammelt hatte, hat in den Hänger gepasst. Puh, nach dieser langen Fahrt dann endlich hier in Blankenburg, sagt meine Schwester, geh schon rein, nimm nichts mit. Ich packe das Auto und dann können wir zusammen ausräumen. Meine komplette Familie stand hier drin in der Wohnung. Die hatten alles eingerichtet. Diese Trennung von meiner Freundin war wieder ein neuer Schmerz, aber ein ganz anderer. Aber hier wollte ich sein, hier wollte ich mich wieder wohlfühlen und heute kann ich das. Aber ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich habe ganz andere Ansichten. Und diese Ansichten, die ich heute habe und was ich auf meinem Weg in mein neues Zuhause gelernt habe, das würde ich gerne an die Menschen weitergeben. Dass die Menschen heute einander helfen, ohne zu beurteilen, ohne zu verurteilen. Das würde ich mir wünschen. Dass man überlegt, bevor die Worte meinen Mund verlassen, was sie anrichten.
Jetzt würde ich an der Stelle nochmal dahingehend einhaken wollen, wir wollen ja auch ein bisschen die Eingliederungshilfe erklären und zeigen, was da so passiert. Mal davon abgesehen, dass das Wort Eingliederungshilfe schon so sperrig ist. Hier in Blankenburg bekommst du ja nun vom ambulant betreuten Wohnen, der AWO, das ist eine psychosoziale Betreuung, Unterstützung im Alltag. Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert da genau? Was unterstützt dich im Alltag?
Also vorstellen darf ich mir das ganz schön, weil die Leute einfach immer da sind, kompetent sind. Also ich kann wirklich immer nur für mich sprechen. Es gibt bei jedem eigentlich eine Krankheit mit demselben Namen, aber bei jedem äußert sie sich anders. Wir haben am Anfang, waren wir wie zusammengeschmiedet und wir sind zusammen unsere Ämterwege gegangen. Frau Fechner war ganz oft mein Sprachrohr. Ich konnte nicht. Wir haben hier besprochen, was ich möchte, was ich erledigen muss. Ich muss sagen, dass Frau Fechner für mich mehr Wert hat. Nicht Wert. Ich will es ja gar nicht bewerten, Gottes Willen. Sie tut mir mehr gut, wie jetzt eine
Psychotherapeutin?
Psychotherapeutin.
Mhm. Mittlerweile, muss man sagen, ja.
Ja, mittlerweile, weil also ich war
auch... Sie wurde ja jetzt lange betreut oder ja, unterstützt durch die Psychotherapeutin.
Ja.
Wöchentlich anfangs, glaube ich, später nur noch zweiwöchentlich.
Ja.
Und jetzt, seit diesem Monat ist sie soweit zu sagen, ich möchte es ohne die Psychotherapeutin probieren.
Ja,
und,
hatte letzte Woche die letzte Therapie. Und habe mit ihr gesprochen und habe gesagt, ich möchte gerne das, was ich gelernt habe, anwenden. Ich möchte lernen, das zu leben. Ja, ich könnte mir das nicht mehr ohne vorstellen. Also wenn das mal nicht mehr ist und ich muss mich da verabschieden, das ist auch harter Tobak.
Mhm. Aber dann sind Sie soweit für die Selbstständigkeit.
Ja, dann kann ich vielleicht einfach mal gehen zum Besuchen oder zum Kaffee trinken. Aber ich möchte da überhaupt noch gar nicht drüber nachdenken.
Aber das war jetzt der positive andere Blickwinkel. Ja. Könnten Sie vielleicht einfach aus fachlicher Sicht mal ganz kurz zusammenfassen oder erklären, was das bedeutet für den Assistenznehmer, diese Unterstützung? Was genau ist Ihre Aufgabe dabei?
Also unsere Aufgabe ist eine Begleitung bei allen Tätigkeiten, die der Assistenznehmer nicht alleine kann oder nicht mehr kann oder noch nicht wieder kann. Und Anleitung, wie können die Dinge umgesetzt werden beim Antrag ausfüllen beispielsweise. Oder Begleitung eben zu Ämtern und Ärzten auch, dass man stellvertretend für denjenigen sprechen kann oder einfach nur mal noch zwei Ohren mehr dabei sind und dem Assistenznehmer dann hinterher erklären kann, was hat jetzt der Arzt eigentlich gesagt oder was kommt da jetzt hinterher bei raus. Ja. Es geht aber auch darum, im Haushalt zu unterstützen. Viele haben ja Schwierigkeiten in der Haushaltsführung, das sich selber zu strukturieren. Und da werden Hilfen angeboten, wie einen Wochenplan zum Beispiel gemeinsam zu erarbeiten, einen Haushaltsplan zu erarbeiten. Oder wenn es eben nicht alleine geht, dann zu gucken, was können wir noch für Hilfen ringsum installieren, das Netzwerk aufzubauen, einen Pflegedienst hinzuziehen beispielsweise. Manche haben noch keinen Psychotherapeuten, dann da zu helfen, Hilfestellung zu geben, den zu bekommen.
Die Hilfe anzunehmen ist eigentlich nicht schwer. Es zu wollen, zu sagen, jawohl, ich brauche Hilfe, jawohl, ich nehme die Hilfe. Und ich halte ja nicht so viel von Sprichwörtern, aber dieses Sprichwort, aller Anfang ist schwer. Mhm. Der stimmt, gerade in dieser Situation stimmt der wirklich.
Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und an der Stelle der Vollständigkeit halber, wer sich gewundert hat, was da im Hintergrund so geschnüffelt und getappelt hat, das sind Pauline und Holly, deine beiden Hunde.
Ja, sind ganz kleine Hunde, ganz liebe Hunde.
Dieser Podcast wird produziert vom AWO-Kreisverband Harz. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns gerne. Ihr findet uns im Internet unter www.awo-harz.de oder auf Facebook unter AWO Harz. Oder schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast an info@awo-harz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.